Willkommen zu Ganeshas Happy Hour, der Podcast, bei dem Yoga auf die lockere Atmosphäre einer Happy Hour trifft. Anna Mune, Yogalehrerin und Fotografin, und Janette, Yogalehrerin und Studioinhaberin, tauchen ein in die Welt des Yoga, teilen persönliche Erfahrungen und alles, was Körper und Geist in Balance bringt. Niederschwellig, ganz ohne Dogma, dafür aber mit viel Humor. Schnapp dir deinen Lieblingsdrink, lehn dich zurück und lass dich von uns in die Welt des Yoga entführen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ganeshas Yoga Happy Hour Podcasts. Wir sitzen hier wieder auf dem Fußboden mit einem Tee und einem Kaffee und stimmen uns so langsam ein auf unsere heutige Folge.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Guten Morgen, guten Tag übrigens. Wir haben heute gar keinen Cocktail.
Wir haben keinen Cocktail.
Wir waren so fasziniert mit unserem Thema und da hätte man ja was Geiles machen können. Mhm. Haben wir total vergessen. Mhm. Oh, die Happy Hour kommt definitiv zu kurz heute, merke ich gerade.
Das stimmt. Wir machen die Happy Hour innen. Man muss auch dazu sagen, wir haben vorhin kurz telefoniert und da habe ich kurz aufgezählt, wie die letzten Tage so waren bei mir. Und ich habe unter anderem ein Weiterbildungsmodul gemacht zum Thema Yoga-Philosophie, ein sehr tiefer Tauchgang, und nebenbei noch gearbeitet, also nicht nebenbei, sondern nacheinander. Und dann sagtest du so ganz liebevoll, das ist halt auch das wahre Leben. Und somit hatte sich mein gesamter Beschwerdebauch, den ich gerade so ausgepackt hatte, hatte sich damit schlagartig erledigt, weil ich dachte, ja, du hast halt auch recht. Und genauso ist es heute. Cocktails haben wir nicht vorbereitet. Wir haben uns und euch aber ein schönes Thema rausgesucht, weil wir jetzt nach und nach schon sehr viel über die Yoga Basics gesagt haben und jetzt eigentlich so ein bisschen thematisch auch tiefer einsteigen wollen in alles rund ums Yoga. Du hast uns jemanden mitgebracht heute, eine indirekte Gästin.
Ja, eine indirekte Gästin. Und wir hatten überlegt, was spannend sein könnte an neuen Themen. Und über die Frauen, über starke Frauen im Yoga, mhm, ist noch nicht so viel gesprochen worden. Und deswegen haben wir die, sage ich mal, die Pionierin, weswegen oder weswegen wir ja heute im modernen Yoga, in der modernen Welt Yoga machen dürfen, wir als Frau, mhm, ne, die erste weibliche Yogalehrerin mitgebracht, die an vielen Ecken und Enden so ihre kleinen Kämpfe ausgefochten hat für uns. Und zwar ist das Indra Devi. Vielleicht hat das die eine oder andere schon mal von euch gehört. Eine ganz spannende Frau. Und wir dachten, wir erzählen mal so ein bisschen den Werdegang von ihr und schauen mal einfach, wo uns das heute so hinführt. Soll ich einfach mal direkt losstarten?
Sehr gerne. Ich möchte hier nochmal kurz den Augenmerk, Anmerkungen der Redaktion, den Augenmerk darauf richten, dass es die erste Frau war, die überhaupt westliche Frau, die ausgebildet wurde, bedeutet auch, auch wenn es sich nach einer, wenn Yoga sich sehr nach einer Frauen- oder einer elitären Bewegung auch anfühlt, das ist noch gar nicht so lange her, dass Frauen das überhaupt bei einem Guru lernen durften.
Ja. Und dann, mir ist nochmal klar geworden, als ich so die Geschichte von Indra gelesen habe, das vergesse ich manchmal, weil wir natürlich, oder gerade bei mir auch im Unterricht, eigentlich überwiegend Frauen im Unterricht sind und das sehr weiblich ist. Auch mein Yoga-Lehrerinnen-Team einfach weiblich ist, ist mir nochmal aufgefallen, wie lange Frauen zum Yoga aber auch der Weg verwehrt war. Mhm. Ne, und dass wir eigentlich erst ab den 1930ern aufwärts,
das ins, sind 100 Jahre,
ne, Yoga rein durften. Ne, und wenn man überlegt, davor das ganze Männergeklüngel eigentlich. Ne. Das heißt, das ist schon nochmal auch sehr spannend, sich das zu überlegen und wie sich das aber dann natürlich auch entwickelt hat und heute eine sehr weibliche Präsenz im Yoga ist. Mhm.
Und über die Präsenz sprechen wir später nochmal, aber wir starten jetzt erstmal mit dem Lebensweg von Indra Devi.
Also, die liebe Indra ist in Lettland geboren. 1899 bis 2002 hat sie gelebt und gewirkt. Das heißt schon gute so 103 Jahre. Da merken wir wieder, Yoga hält auch fit und jung, sagen wir es so. Sie hatte eine russische Mama, einen schwedischen Papa und ist unter dem Namen, den darfst du sagen, den kann ich ja nicht richtig aussprechen.
Eugene Peterson, ne?
Genau, Eugene Peterson geboren. Und Indra hat dann erstmal sich dem Tanz und dem Schauspiel gewidmet und hat in ihrer Jugend, in ihren jüngeren Jahren, zwei Yoga-Bücher oder Bücher, philosophische Bücher auch in die Hand bekommen. Die haben sie sehr fasziniert und auch nicht mehr losgelassen. Und sodass da, glaube ich, schon einfach ihr Wunsch entsprungen ist, da auch mal irgendwann nach Indien zu gehen und da tiefer einzutauchen. Und dann war sie aber erst verlobt. Und dann sehr smarte Frau, sie wollte unbedingt noch diese Indien-Geschichte vorher machen und hatte dann ihren Verlobten überredet, das war so 1927, da müssen wir uns auch mal kurz in diese Zeit zurückversetzen, ne? 1927, wie unsere Rolle da als Frau auch aussah, ne? Da musste sie ja all ihre Bemühungen und all ihr ganzes Sein in diese Waagschale werfen, um ihren Verlobten zu überreden, dass er sie alleine als Frau vor der Hochzeit nach Indien lässt. Genau. Und dann hat sie alles in diese Waagschale geworfen und ist unverheiratet. Also er hat sie dann wirklich unverheiratet nach Indien auch geschickt. Da war sie 3 Monate und ist in die Kultur einfach eingetaucht und hat sich mehr auch mit dem Yoga noch beschäftigt. Und dann ist sie nach 3 Monaten zurückgekommen, völlig verändert. Das hat sie total überwältigt, ist natürlich nach Hause gekommen. Irgendwie konnte man sich's am Anfang auch schon denken. Nach Hause gekommen, Ring zurück und schau, hat alles, was sie hatte, verkauft, ja, und ist nach Indien gegangen. Ja, also hat eigentlich mal so ihr komplettes Leben, wie sie es kannte, auf den Kopf gestellt. Und dann ist sie nach Indien gegangen. Und ist dann in Chennai angekommen und hat sich da, weil sie war ja schon davor auch Tänzerin, hat sich dann dem Tempeltanz gewidmet und ist da in verschiedenen Stellen auch aufgetreten, hat verschiedene Leute auch kennengelernt, sodass sie ein Filmangebot bekam. Und das war, glaube ich, so ein Wegmarker, das war so 1930 rum. Und ist dann in einem Film, hat sie eine Rolle gehabt und ist mit dieser Rolle in Indien total berühmt geworden. Also es war für sie von heute auf morgen, hat sich alles verändert. Und da hat sie dann auch den Namen Indra Devi als Künstlernamen quasi angenommen. Und dann war sie, klar, eine Berühmtheit und hatte dann auch einen tschechischen Botschafter kennengelernt und geheiratet und war einfach auch in diesen Botschafterkreisen unterwegs, in der High Society in Indien unterwegs, ne, sehr opulent auch und so. Ich weiß noch, ich war mal auf einer indischen Hochzeit auch, ja, und die waren so Mittelstand, in Anführungszeichen, sage ich mal. Diese Hochzeit ging eine Woche, die war so opulent. Ja, also ich hatte...
Das ist ein Lebensereignis, das ist ein Riesenfest.
Krass. Ich hatte mit meiner Freundin damals zusammen einen eigenen Chauffeur. Also so, ich glaube, da kann man sich schon so vorstellen, was sie sich auch bewegt hat irgendwie. Genau. Und dann ging es ihr aber auch nicht so gut. Also so gesundheitlich. Ich glaube, heutzutage würde man vielleicht auch einfach sagen, die hatte so ein bisschen den Überdruss und muss auch sehr oberflächlich einfach zugegangen sein und so. Hat sich einfach nicht so wohl gefühlt und hatte dann den Wunsch, nochmal tiefer auch ins Yoga einzusteigen. Ihr Interesse für Yoga ist wieder gewachsen. Sie wollte einfach auch sich wieder gut fühlen, so mit Yoga. Und hatte dann den Wunsch, bei Krishnamacharya in Mysore in den Unterricht zu gehen und so auch ihre gesundheitlichen Probleme einfach in Angriff zu nehmen.
Krishnamacharya, müssen wir ganz kurz dazu sagen, war ein Guru, wo auch noch ganz andere Leute ausgebildet wurden. In welche Richtung hat er ausgebildet?
Er hat ausgebildet Iyengar, Pattabhi Joyce. Wir haben ja schon in der letzten Folge auch mal erzählt, zu den unterschiedlichen Yoga-Szenen. Und das war so der Männerclub, in den sie da quasi mit rein wollte. Ne? Und wollte dann bei Krishnamacharya in die Lehre gehen. Und er hat aber gesagt, nö. So, nö, ich mach, unterrichte keine Frau.
Und schon auch gar keine westliche Frau.
Ne, und schon gar nicht eine westliche, ne? Und schon gar nicht eine nicht-indische Frau. Das ist hier unser Männerclub. Ja? Und wir sind alle indisch. So, sonst nichts. Und das ist auch schon spannend, gell? Allein wenn man sich das nochmal wirklich, wenn man das nochmal so einsackern lässt, ne? Also diese Geschichte. Naja, und er wollte sie halt auch einfach jedenfalls nicht haben und wollte sie auch nicht ausbilden und hat sie abgelehnt. Und dann hat sie aber natürlich all ihre Berühmtheit, all ihre Macht, die sie natürlich in diesen Kreisen auch hatte, und sie kannte den Maharaja.
In den politischen Kreisen.
Ne, und in den politischen Kreisen, sie kannte den Maharaja, der damals der Geld, quasi der Finanzier von Krishnamacharya war, weil der dort unterrichtet hat. Und hat dann zum Maharaja gesagt, so, ich will das machen, so, guck, dass du das zum Laufen bringst. Und der hatte dann zu Krishnamacharya gesagt, die musst du nehmen oder ich drehe dir einen Geldhahn zu. Und dann hat er sie, naja, wahrscheinlich nicht mit offenen Armen empfangen. Ja, also der musste sie dann natürlich irgendwie aufnehmen und hat sich aber natürlich auch gedacht, der Alten mache ich das Leben mal ordentlich schwer.
Da hatte er aber die Rechnung ohne...
Die Indra gemacht.
Die Indra gemacht. Die hat sich nämlich Folgendes überlegt.
Er wollte sie nämlich nicht mit in die Yogaschala, in den Yogaraum mitnehmen. Und dann ist sie einfach jeden Morgen aufgestanden, hat sich da aufs Treppchen davor gesetzt. Der Krishna, Macharya, ist an ihr vorbeispaziert, hat unterrichtet in der Schala. Sie ist da einfach sitzen geblieben. Abends ist er wieder an ihr vorbeispaziert und ciao. Ne? Und das hat die über Wochen gemacht. Ich habe extra nochmal recherchiert, um auch zu gucken, wie hartnäckig war die Gute. Die hat das schon eine Weile durchgezogen. Und irgendwann hat natürlich aber Krishnamacharya auch ihre Hingabe, oder vielleicht war es auch nochmal der Maharaja, wer weiß es. Ne? Auf jeden Fall durfte sie dann irgendwann auch in die Schala mit rein, hat dann natürlich, das ist ja heute auch noch so, musste natürlich härter arbeiten als alle anderen zusammen. Ja, hat einen ganz harten Plan auch auferlegt bekommen und war aber so dann ein Jahr lang bei Krishnamacharya in der Lehre, ne? Und wurde da im Yoga ausgebildet. Mit unseren Freunden Iyengar, Pattabhi Joyce. Auch spannend, dass eigentlich fast jeder schon mal von Iyengar-Yoga oder Ashtanga-Yoga gehört hat, aber von unserer lieben Indra noch nicht, ne?
Ja, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen so die Suchbegriffe, die man so eingibt, revolutionäre Frauen im Yoga, Frauen in der Yoga-Philosophie, und im Grunde wird da ja immer nur von den Göttinnen sozusagen berichtet. Und es gibt schon tatsächlich auch LehrerInnen im Yoga, indische LehrerInnen im Yoga, von denen man was lesen kann, aber die das meiste, was man so findet, auch innerhalb von, ich sag mal, Sekunden, das sind alles Lehrerinnen sozusagen, die heute noch leben, die das fängt mit Indra Devi tatsächlich an und erzählt sich dann so weiter. Man findet da relativ wenig, leider. Und das ist schon auch nochmal. Das muss man sich schon auch noch mal überlegen, ne?
Ja, du, und am Ende ist es auch noch nicht so lange her. Also als ich vor 20 Jahren, bisschen weniger, nee, ist noch weniger, vor 15 Jahren in Indien war und da meine Yoga-Ausbildung gemacht hat, da war das alles okay, aber danach bin ich noch ein bisschen rumgereist und ich war in Rishikesh, ja, so ein bisschen die Yoga-Hauptstadt in Anführungszeichen, und wollte da in auch ein sehr traditionelles Yoga gehen. Und ich wurde, obwohl ich wusste, dass da eine Stunde stattfindet, an der Tür abgelehnt. Das war vor 15 Jahren. Und mir wurde gesagt, nee, komm, weiß ich nicht, Donnerstag wieder, da unterrichtet die, also eine Frau, da darfst du mit rein. Bei mir darfst du heute nicht mit rein. Das ist noch nicht so lange her. Ja, das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.
Und dann hat sie da
war bei Krishnamacharya, genau, hat er mit ihm ein Jahr studiert und den anderen Kumpeln. Und dann wurde ihr Mann, der tschechische Botschafter, nach China versetzt. Und sie ist natürlich mitgegangen und hat dann in China eine Yogaschule eröffnet. Also auch ganz spannend. Das war so 1939 bis in die 40er rein. Und dann verstarb ihr Mann und dann hat sie nichts mehr so richtig in China auch gehalten. Und dann ist sie in die USA und ich glaube, das war dann auch so ihr Durchbruch, ne, weil sie einfach total den Nagel der Zeit getroffen hat. Sie hat dann in Hollywood eine Yogaschule aufgemacht und hat dann quasi die sehr indisch-traditionelle oder sehr indisch-traditionelles Yoga übersetzt oder gepaart, sage ich mal, für den damaligen Trend einfach, ne? Gesundheit, Stressbewusstsein, Schönheit, ne? Hollywood, klar. Und sie hat das kombiniert und hat dann so ihr eigenes Ding draus gemacht, ne? Und hat damit einfach wirklich auch total den, also viele Frauen natürlich auch angesprochen. Greta Garbo war bei ihr oder soll bei ihr gewesen sein. Man munkelt auch Marilyn Monroe, bei der auf jeden Fall Bücher von Indra Devi gefunden wurden. Und hat dann auch sehr spannend mit Elizabeth Garden eine Kooperation gemacht und hat natürlich einfach diesen Markt auch noch, diesen Schönheitsmarkt und hat dieses traditionelle indisch-yogische dann übersetzt oder gepaart. Ne?
Was ja auch sehr interessant ist, weil man da wieder so sieht, wie Entwicklung funktioniert, ne? Weil die ja auch aus dieser Welt kam, so Film und Tanz und Schauspiel. Und das einfach so ein bisschen dann auch, wie sich das in so einer Persönlichkeit dann sozusagen vermischt und wenn man dann anfängt, das zu verkörpern, in welche Richtung das dann geht. Ne?
Ja. Ganz. Naja, und wenn du auch überlegst, es war ja ein Thema, für das sie sehr gebrannt hat. Ne? Und dann, so wie du sagst, ne, aber auch als, es war ja auch, also die war ja in beiden Welten zu Hause. Ne? Das Yoga, für das hat sie sehr gebrannt. Aber natürlich, sie war eine Schauspielerin, sie war eine Tänzerin, sie war ja auch in sehr gehobenen Kreisen unterwegs, wo das natürlich auch Thema war, ne? Schönheit, Gesundheit, was auch immer. Und dann hat sie ihrs draus gemacht und quasi so ihre Wahrheit auch gesprochen, ne? Und hat ihre Passion gefunden und das weitergegeben und damit war sie erfolgreich. Also ich meine, so ist es ja heute auch noch, ne? Also wenn du wirklich so dein Thema findest und das in die Welt rausgibst und da hinten dran stehst, das ist einfach schön. Ja, und ich meine, man merkt ja, sie war ja eine sehr leidenschaftliche Frau, die hat ja auch durchgesetzt, was sie wollte. Ne? Angefangen bei ihrer ersten Verlobung, Krishnamacharya, ich meine, in China auch eine Yogaschule in der Zeit aufzumachen, ja? In Hollywood erfolgreich zu werden. Sie hat viele Bestseller geschrieben und, das fand ich natürlich auch nochmal spannend, 1960 herum hat sie ist sie nochmal nach Russland gegangen und in Russland war Yoga verboten, weil gesagt wurde, dass Yoga eine Religion ist und dass das nicht dort praktiziert werden darf. Und sie hat dann die russische Regierung davon überzeugt, dass Yoga eben keine Religion ist, sondern der Gesundheit gut tut und für die Gesundheit förderlich ist. Und dann, ab da, dank ihr, durfte auch Yoga in Russland unterrichtet werden zum Beispiel. Ja, spannend. Also auch da, guck mal, also was sie dann da gerissen hat. Ne, als Frau immer noch. Ich meine, was war 1960 mit uns als Frauen in Deutschland los?
Mhm.
Also das ist schon, also
ja, ja. Einfach ganz, das toll. Ist ganz toll, dass so drängend wird, dass du alle Energie verwenden kannst, dich da wochenlang auf die Stufe vor so einem, in Anführungsstrichen, Männerclub zu setzen, ja. Bis du gesehen wirst, ne, und dann da einfach von morgens bis abends sitzt und Geduld hast. Ich glaube ja auch ein bisschen daran, dass sich das fügt, dass das zusammenfällt irgendwann, wenn man so seine Aufgabe gefunden hat und der hinterhergeht, dass dann das alles so auch zusammenfällt.
Naja, und auch, dass der Weg auch nicht immer leicht sein muss und dass das ja auch formt und prägt. Ja, und dass man dann natürlich auch merkt oder wirklich merkt, dass man für eine Sache brennt, ne? Wenn man in Anführungszeichen gezwungen ist, da mal eine Weile dran zu bleiben. Ne? Denn klar können wir alle Impulse und Ideen haben und wenn es leicht geht, fällt uns das allen leichter, dran zu bleiben. Aber dann, sobald die ersten Steine in den Weg kommen und Ganesha uns ein paar Hindernisse in den Weg schmeißt, ja, da merken wir, ob wir es wirklich wollen oder nicht. Und sie wollte es natürlich offensichtlicherweise.
da wird es schon wieder philosophisch, aber dass man das auch als normal ansieht. Das Leben hat seine Talfahrten und seine Höhen und Tiefen und wir fließen da so mit, ne? Statt dann plötzlich da vor der Tiefe stehen zu bleiben. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man schon auch das Gefühl hat, boah, jetzt wird es aber echt schwierig gerade. Und warum? Und
wo hole ich es jetzt
noch? Und genau, und das Hadern. Aber wenn man dann so einen Lebensweg sieht, gerade von so einer revolutionären Frau, da wird einem schon wieder bewusst auch, dass es wichtig ist, so ein ganzes Leben oder auch aufs Große zu gucken, ne? Und das ganze Leben anzuschauen und zu sehen. Das sind halt tausend kleine Wege gewesen, von der sie selber wahrscheinlich auch gar nicht so genau wusste, wo die hinführen und wie revolutionär das tatsächlich werden würde, sondern es waren 100.000 kleine Entscheidungen, die dann eben irgendwann auch dahin geführt haben, wo sie dann war, ne? Und das sollte uns auch Mut machen, ja, dass wir sagen, es sind halt einfach tägliche Entscheidungen, tägliches Weitergehen und so. Mhm.
Nee, absolut, absolut. Das ist sehr inspirierend und Punkt. Ich hatte gerade überlegt, die gute Indra, jetzt sind wir ja heute nicht mit Cocktail bestückt, aber wir heißen ja trotzdem Happy Hour, da gehört ja auch irgendwie sowas Süffiges dazu. Was wäre denn der Cocktail von Indra?
Cosmopolitan.
Oh. Warum?
Räusperte sie sich. Weiß ich nicht. Sowas, keine Ahnung. Es war so ein
Impuls.
Schnellschuss.
Ja, finde ich gut.
Und was denkst du?
Nö, ich bin auch beim Cosmopolitan. Finde ich auch richtig gut. War Cosmopolitan, war das nicht auch das Getränk von Sex in the City? Sollte man Sex in the City und Indra Devi in einem
Satz sagen?
Das ist egal. Also, ja, ich bin auch für den Cosmo. Finde ich gut. Ja. Passt also. Ja. Was uns ein bisschen die Brücke schlagen lässt, wir haben ja dann, nachdem wir uns dafür entschieden hatten, jetzt mal mit Indra Devi anzufangen, und wir haben auf jeden Fall die Intention, auch weitere tolle, spannende Yoga-Frauen vorzustellen. Was mich nochmal dazu bringt, kleiner Einspieler, wenn ihr das hört, und ich weiß, ihr würdet nicht schon so lange hören, wenn ihr es nicht gut finden würdet, was wir machen, bitte teilt doch den Podcast mit mindestens einer anderen spannenden Frau in eurem Leben. Nochmal der große Aufruf, bitte gebt uns eure Sterne. Das ist wichtig für uns, weil sonst können wir auch nicht die anderen spannenden Frauen vorstellen.
Die wir auf jeden Fall schon bei uns auf der Liste haben, möchte ich hinzufügen.
Naja, und Annemone und ich, wir haben dann so ein bisschen überlegt, wie ist denn eigentlich der Feminismus im Yoga angekommen, beziehungsweise wie wird denn so dieses Thema Yoga und Feminismus gesehen und was halten wir selber davon? Und das Erste, was uns aufgefallen ist, ist, dass Yoga und Feminismus, dass es darüber eigentlich irgendwie zumindest jetzt mal in der Recherche nicht viel gegeben hat. Das war so das Erste. Und dass wir das natürlich auch gerne nochmal so ein paar Gedanken teilen wollten zu Yoga und Feminismus.
Und hier möchte ich gerne fast ein bisschen ketzerisch sein. Weil das Wort Feminismus schon so viel besetzt ist, dass ich das gerne ein bisschen runterkochen würde auf Gleichberechtigung.
Oder Freiheit.
Oder Freiheit. Freiheit. Und wir haben natürlich vorhin schon so mal uns gegenseitig abgeglichen, wo wir da so stehen, weil ich glaube, wir sind zwei sehr präsente Frauen, die es entsprechend leicht hatten, weil wir beide auch so ein bisschen diesem Yoga-Bild entsprechen, also der breiten Masse entsprechen von sehr weiblich, straight, weiß, so
schön.
Also, schön, sei dahingestellt, aber dass wir entsprechen dem Bild der
das
Elite
ist heute
sozusagen.
In den Magazinen, auf Insta, im Internet und so.
Genau, also wir kommen quasi aus großen Privilegien. Wir hatten sicherlich unsere Herausforderungen im Leben, aber nicht die gesellschaftlichen Herausforderungen. Da müssen wir uns komplett von freisprechen. Mhm. Wir sind privilegiert erzogen worden, sind sehr privilegiert aufgewachsen und auch ins Yoga gekommen. Und wir haben uns vorhin schon so ein bisschen ausgetauscht zu dieser Gleichberechtigungsbewegung, weil man ja schon feststellen kann heute, dass es sozusagen von einer elitären Bewegung sehr schnell in eine elitär aussehende Bewegung gegangen ist. Also von einer zur nächsten, vom Regen in die Traufe quasi. Und es heute ja überwiegend eine Bewegung ist der Frauen, weil es überwiegend Frauen gibt, die das unterrichten, oder weiblich gelesene Menschen, die das unterrichten, weiß, schön, schlank und sehr glatt, wohlproportioniert, was mich schon gleich so ein bisschen zornig macht, wenn ich das sage. Weil wir uns von dem Schönheitsideal, das hat sich halt extrem im Yoga gebunden auch. Und es leider im Moment viel zu wenig unterschiedliche Körper im Yoga gibt. Obwohl das Yoga an sich eine Gleichberechtigungsbewegung ist. Es geht um einen Weg der Freiheit, der persönlichen Freiheit, sich anzuerkennen. Wir können in der Philosophie ganz, ganz tief einsteigen. Wir können tausende Jahre zurückgehen und es geht im Grunde darum, sich selbst zu befreien und sich zu verbinden. Da würde ich mir schon die philosophischen Ansätze noch mal mehr wünschen, auch in den Instagram-Bewegungen sozusagen.
Das stimmt. Ja, ich hatte noch mal so ein bisschen mit mir selber reflektiert über die patriarchalen Strukturen und Macht so im Yoga. Und man ja schon viel auch gehört hat, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber viel einfach auch gehört hat über Machtmissbrauch im Yoga. Und ich das auch selbst jetzt gerade vor ein paar Wochen nochmal auch mit einem Yoga, in Anführungszeichen, ich nenne jetzt mal das Wort Guru in Indien, dem ein Freund von mir auch sehr zugetan ist oder oft hingefahren ist, auch da kam jetzt raus, dass er seine Macht missbraucht hat, in Anführungszeichen. Jetzt lassen wir das mal so stehen. Aber es ist trotzdem immer noch sehr präsent, sehr nah. Machtmissbrauch ist ein großes Thema auch. Das im Yoga, finde ich, sollte man nicht unter den Teppich kehren. Und ich habe lustigerweise dann mal so kurz drüber nachgedacht, über diese patriarchalen Strukturen und wie die leider halt auch immer noch im Yoga sind. Und das nur so ein Quick-Check, das hatte mich dann mal so interessiert. Und ich habe mal so ein paar große, was heißt ja immer im Yoga, ich habe jetzt auch gerade nochmal eine Studie gelesen, was das doch für eine große Branche ist und dass da einfach viel, viel Geld auch in dieser Branche umgesetzt wird. Und dann hatte mich das mal kurz interessiert, weil viele Yoga-Lehrerinnen, vor allem die ich kenne, alle entweder auf Spendenbasis oder so am Minimum arbeiten, sage ich mal. Also davon auf jeden Fall nicht reich. Dann hatte mich mal interessiert, die großen Yoga-Unternehmen, sei es jetzt Klamotten oder auch große, große Yoga-Studios, das ist ganz oft ein Mann hinten dran. Ne, also das ist ganz oft der CEO auch ein Mann. Das heißt, auch da auch da sind wir immer noch nicht, obwohl es eine weiblich dominante mittlerweile Struktur in den Yoga-Studios gibt, wenn wir da reinkommen, ja, ist trotzdem auch da nach wie vor das alte Bild vorhanden. Ne? Und ich finde aber natürlich, dass Yoga per se, wenn wir jetzt nochmal über Feminismus sprechen, natürlich uns Frauen auch, ne, was wir mitnehmen in den Yoga-Stunden ist, so unsere innere Stärke und unsere Selbstwirksamkeit, ne, und dass wir das ja in den Stunden auch sehr lernen und befördern und uns mit uns auseinandersetzen und eigentlich immer wieder auch zu diesem Thema unserer inneren eigenen Kraft zurückkommen, dass Yoga eigentlich unfassbar gut natürlich auch dazu befähigt, wirklich seine eigene Wahrheit zu sprechen, sich sichtbar zu machen, aus den Grenzen auszubrechen.
Ja, und das bezieht sich ja nicht nur auf weiblich gelesene Frauen, sondern das bezieht sich für mich auf alle Menschen, die sich zwischen, ich sag mal, Sonne und Mond, harter, ne? Sonne und Mond und dem männlichen und weiblichen Prinzip bewegen. Da ist so eine riesengroße Spanne, in der man sozusagen die Möglichkeit hat, hin und her zu schwingen und sich irgendwo an einer dieser Stellen zu finden und sich auszudrücken, den Körper auszudrücken, sich zu verbinden mit seinem Atem, seine ganz persönlichen Einschränkungen und Hindernisse zu überwinden. Und das birgt so viel Schönheit und Chance. Und gerade deswegen finde ich diese Idee von, dass es dann immer, dass wir in unserer Sehgewohnheit, was Yoga betrifft, sozusagen jetzt eigentlich schon in so einem eingeschränkten Bereich liegen, dass wir von der Sehgewohnheit so erzogen werden, dass wir glauben, wir müssten schon bestimmte Dinge mitbringen, um zum Yoga zu kommen. Und da würde ich eigentlich allen Menschen, die sich da eigentlich hingezogen fühlen, so ein bisschen auch ans Herz legen, sich mit der Philosophie zu beschäftigen und vielleicht.
Man merkt das, Annemone, auf einem Philosophie-Wochenende.
Ich habe das jetzt gerade quasi in die Vene bekommen, sich wirklich nochmal zu beschäftigen, wo das herkommt und dass Asana einer der Säulen ist und wir müssen jetzt nicht beginnen, die Gita zu lesen oder Ewigkeiten Patanjali, und das ist ja auch ein bisschen viel verlangt so, wenn man, aber zumindest die Idee von, was ist das eigentlich? Es ist eigentlich dieses Yoke, Unite, also das Zusammenspiel von ganz vielen unserer Facetten und unserem Körper, unserem Geist, unserem Atem und dass wir in uns im Grunde so viel Stabilität und Flexibilität finden, in die Welt hinauszugehen und uns auch auszudrücken und auch die Ruhe zu haben, unseren eigenen Ängsten zu begegnen und uns daraus auch zu befreien. Und wie auch immer das dann in seiner Form aussieht, im Grunde ist es eigentlich nur ein sehr großer Werkzeugkasten, der Welt zu begegnen, mit den inneren und äußeren Hindernissen, die uns nun mal beschert werden. Und
da die Grenzen auch zu sprengen.
Und da die Grenzen zu sprengen, auch öffentlich zu sprengen, auch in Bildern zu sprengen. Da gibt es sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge, wo ich näher auf die Jasmine Stanley eingehe, die eine der sehr wenigen übergewichtigen schwarzen lesbischen Frauen ist, die das öffentlich lebt. Auch da wieder zu sagen, das nennt man jetzt Body Positivity oder man hat so Worte dafür. Und manchmal würde ich mir so wünschen, dass es einfach, dass die Dinge so freiheitlich passieren können, auch öffentlich so freiheitlich passieren können, dass das in unserer Sehgewohnheit so normal ist, dass es da eigentlich gar keinen Begriff, keine Begrifflichkeit für geben muss, weil wir einfach überflutet sind mit Individuen, die ihren eigenen Weg gehen.
Und das auch nichts mehr Außergewöhnliches ist.
Genau. Ja,
genau. Und ich habe passend dazu ein Zitat der Woche mit rausgesucht, auch von Indra Devi. Oh. Mhm. Yoga is a way to freedom. By its constant practice, we can free ourselves from fear, anguish and loneliness. Ja, also da eben dieser Freiheitsgedanke auch wieder sehr, sehr stark ausgeprägt. Was mich dazu bringt, dich mal zu fragen, wie war denn eigentlich dein Yoga der Woche?
Ich habe sehr viel Yoga gemacht in den letzten, ich habe ja auch immer noch unterrichtet. Mein Yoga der Woche wird wahrscheinlich so ein bisschen mein Yoga des Jahres, weil das gerade erst so richtig einsinkt. Denkpause.
Man kann Annemone gerade beim Denken zugucken.
Genau, man kann sehen, wie die kleinen, wie der Zauberkasten da oben angeworfen wird. Mein Yoga der Woche wird das Yoga meines Jahres. Und da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was um die Ecke zu dem Thema. habe nochmal festgestellt, wie stark man wird, wenn man etwas, wenn man sich traut, in die eigene Authentizität zu rutschen. Mhm. Wenn man sich traut, sozusagen ganz frei zu sein und intuitiv Impulse mit aufzunehmen. Und ich habe das beim Unterrichten ganz stark gemerkt, dass ich so feststelle, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dieses, ich bin eine Schülerin des Yoga. Und diese Freiheit zu sagen, Yoga ist ein ganz großer Raum und in dem bewege ich mich so in meinen eigenen Schwingungen. Und je mehr Freiheit ich mir da nehme, auch dadurch, dass ich mehr weiß oder mich mehr damit beschäftige, das durch meinen Körper gehen lasse, Impulse im Unterricht auch aufnehme und das unterrichte, so gut ich kann, desto wohler fühle ich mich und desto authentischer wird die Stimme, desto stärker werde ich auch in meiner Präsenz, in meinem Körper. Und das ist was ganz Schönes, dass ich merke, da ist so viel Bewegung drin und diese Authentizität als Frau, als wer ich bin, auch dadurch, dass ich mich das frage, wer bist du, ne? Das ist so mein Yoga der Woche. Es ist ein sehr großes Yoga der Woche, deswegen, das wird wahrscheinlich das Yoga der nächsten 30 Jahre sein. Aber das ist mir jetzt nochmal massiv aufgefallen, dass man immer Ängste haben darf, die einen so ein bisschen einsperren und verunsichern. Und dann wird man ja vielleicht auch so ein bisschen kleiner, auch in seinem Unterrichten oder Praktizieren. Und wenn man die aber einfach als Begleiterscheinung mitnimmt und sagt, ja, ich nehme euch hier mal an den Arm und marschiere hier durch. Je weiter ich mich da reinsetze, desto freier werde ich. Und das ist sehr schön. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Welle geben, wo ich denke, pff.
Leck mich am Arsch.
Wer bin ich? Ja, es ist so. Kali in the house.
Kali in the house, ja, absolut richtig.
Und dein Yoga der Woche? Ich habe so eine Ahnung.
Ja, während Anemone bei der Philosophie gesessen ist, bin ich in der klangschalenrunden Weiterbildungsgeschichte gesessen und habe, mein Yoga der Woche war wirklich sehr viel so mit Klang und wie Klang durch den Körper fließt und wie Klang einfach auch verändert und welche Kraft Klang auch hat. Nada-Yoga können wir auch sagen. Also ja, das hat mich total berührt, bewegt. Also mein Yoga der Woche hat sehr viel mit Klang zu tun. Ich hatte ein unfassbar tolles Klangbad selber bekommen. Das hat mich sehr weggeflasht eigentlich. Und das war mein Yoga der Woche.
Mhm. Dann haben wir haben viel lernen dürfen jetzt am Wochenende. Mhm. Und dann auch immer wieder so festzustellen, dass das so Impulse sind wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo man einfach weiß, da eröffnet sich so eine ganze Welt. Mhm. Und man ist so im Begriff, da so reinzusteigen und weiß, okay, da muss man dann aber auch reinsteigen. Mhm. Das ist ja sehr schön, dass wir das auch stimmt. So beide gleichzeitig so ein Weiterbildungs-Event hatten.
Das stimmt.
Was würden wir uns denn wünschen, wie die Yoga-Welt aussieht? Was wäre denn so eine Optimalvorstellung? Vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen reindenken.
Das ist eine gute Frage. Ich würde mir für die Yoga-Welt wünschen, dass sie viel diverser wäre. Mhm. Diversität, viel freier noch und offener für alles, was es so gibt. Für jeden, für jede. Auch, was ich mal wieder traurig finde, aber ich höre auch oft, dass sich Menschen nicht trauen, in Yoga-Studios zu gehen, weil sie da auch so ein bestimmtes Bild haben und so. Also, dass das alles verschwindet. Und dass Yoga einfach das sein darf, was es ja auch ist, ne? Das ist so sich selbst bestärken, den Körper bestärken, in seinem Sein sich bestärken, dass man sich auf der Yogamatte aber auch mit Themen auseinandersetzen darf, vor denen man sich vielleicht auch sonst im Alltag verschließt und einfach zur Ruhe kommt und diese Muße hat, sich mit sich und seinem ganzen, kompletten Wesen auseinanderzusetzen. So. Dass es dann diese ganzen Geschichten wie Machtmissbrauch nicht mehr gibt, dass ja, es einfach viel offener, viel freier, dass jeder sein Yoga so leben darf, wie er oder sie das möchte und sich da auch rausziehen darf, was er oder sie möchte.
Ja, und vor allen Dingen, weil die Yoga-Bewegung ja auch eine sehr große ist. Also in Deutschland sind es 9 Millionen, habe ich vorhin gelesen. Und wenn wir hier beginnen würden, die Sehgewohnheiten zu ändern, weil das ist tatsächlich im Yoga eine Sehgewohnheit, ganz viel, was so Marketing und so weiter angeht. Es wird ja immer so ein Bild verkauft. Ich möchte da auch alle Menschen, alle Körper sehen. Ich möchte, dass jeder Mensch keine Scheu hat, sich in Yoga-Räume zu begeben. Ich wünsche mir auch mehr Lehrende in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Also diese Scheu, ja, ich wünsche mir einfach, dass ich vor allen Dingen, dass ich komme immer wieder auf die Sehgewohnheit zurück. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Angespitztsein dadurch, dass ich Fotografin bin. Das hat sicherlich auch damit zu tun und es ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich auch immer wieder in so Körperidealen hängen bleibe oder das sehr schwer akzeptieren kann, wenn ich mal 5-6 Kilo mehr drauf habe und die Yoga-Hosen langsam eng werden und kann das interessanterweise auf der Matte total ablegen. Da interessiert es mich wirklich gar nicht. Also wenn ich unterrichte, dass ich einfach denke, ich sitze hier heute mit allem, was ich bin und ich kann nur mein Allerbestes hier in den Raum geben. Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, oh, jetzt bin ich aber nicht in meiner Topform, heißt das halt noch lange nicht, dass ich keine gute oder keine anstrebend gute Lehrende sein kann. Und ich bin selber total unter Druck gesetzt von diesem Bild. Und auf der einen Seite ist das natürlich auch immer ein bisschen mit ein bisschen Scham verbunden. Einerseits, dass man dem Bild nicht entspricht. Andererseits, weil das ja auch so ein bisschen Schwäche bedeutet in so einer disziplingeprägten Welt. Und auf der anderen Seite die Scham auch darüber, dass es eigentlich keine Rolle spielen sollte. Das heißt, man ist eigentlich plötzlich in so einer Schachmatt-Situation. Das heißt, glaube ich, anders, ne? Aber du hast vorhin auch schon.
Vielleicht sollten wir aufhören, Zitate.
Ja, ich weiß, weil du hast vorhin. Ich musste mir so das Lachen verkneifen, weil du hast vorhin den Satz gesagt, Indra Devi war am Nagel der Zeit. Und ich dachte mir, da hat sie jetzt Zahn der Zeit und den Nagel auf den Kopf getroffen zusammengewürfelt.
Und Nabel. Heißt es nicht am Nabel der Zeit?
Nein.
Doch, das heißt noch am Nabel.
Am Zahn der Zeit genagt. Ach so, Nabel der. Nee.
Naja, ist auch egal. Letztes Mal hatten wir es auch schon mit den.
Ihr kriegt das sicherlich irgendwie zusammen. Wir kriegen es jetzt nicht mehr zusammen. Ihr hört es schon. Also das ist, ich meine, ich versuche so ein bisschen jetzt als Geschenk zu sehen, dass ich sehr wohl weiß, wie groß der Druck ist. Wie groß der Druck auf Frauen und Männer ist und alles, was dazwischen, jeder Mensch, der zwischen diesen Geschlechtern ist. Ich weiß, wie groß der Druck ist, aber zur gleichen Zeit weiß ich es natürlich auch nicht, weil wir hier gleich wieder in der Privilegienwolke sprechen. Das möchten wir auch immer dazu sagen, weil es gibt ganz viele Schwierigkeiten, Hindernisse und von denen wir einfach nichts wissen, weil wir die selber nicht erfahren haben. Deswegen und das darf uns sehr bewusst sein, dass wir von ganz vielen Dingen einfach keine Ahnung haben. Ich meine, wir haben uns ja schon vorgenommen, wir gehen jetzt raus in die Welt und laden Menschen ein, indem wir einfach einmal hier ganz kurz winken und sagen, zu uns kann man auch kommen, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht. Ja. Und ja. Das versuchen wir ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen, das aufzubrechen und das runterzubrechen und Impulse einfach zu geben, zwischendurch auch Quatsch zu erzählen. Das
mache ich auch. Also ich erzähle keinen Quatsch.
Also wenn ich manchmal meine Sätze schneide, hier aus dem Nähkästchen, Anmerkung der Redaktion.
Das wird geschnitten? Der Podcast wird geschnitten.
Was? Da wird was geschnitten? Also ich kann euch nur sagen, wenn ich mir manchmal zuhöre und denke so, ach, du hast jetzt den 30.000. Satz angefangen und du bist hast 18 Klammern aufgemacht. Wo wolltest du denn hin? Ach, der Punkt kommt gar nicht. Naja, also es ist uns eine sehr große Freude und wir möchten hier ein bisschen zum Abschluss des Podcasts, außer dir fällt gleich noch was ein, möchte ich gerne noch einen Aufruf starten und zwar lassen wir uns alle nicht so viel beeindrucken von dem, was wir sehen und beginnen vielleicht ein bisschen mehr in unsere eigene Freiheitsbewegung zu gehen, die auch Yoga sein kann oder Tai Chi oder irgendeine Richtung, wo ihr ankommt bei euch und diese ganzen äußeren Dinge keine Rolle mehr spielen und vielleicht starten wir dann doch alle noch eine kleine Revolution.
Hier setze ich jetzt den Punkt. Nee, das Ausrufezeichen, das braucht ein Ausrufezeichen. Hier setze ich das Ausrufezeichen. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Folge. Auch gerade einfach zu dieser unfassbar spannenden Frau Indra Devi, die uns wirklich nochmal gezeigt hat, dass es sich lohnt, für sich und seinen Weg einfach einzustehen und sich nicht so leicht abbringen zu lassen und leidenschaftlich für seine Themen zu gehen und zu kämpfen. Und
wir setzen uns ein kleines bisschen mit euch auf die Stufe, wenn ihr mal wochenlang einfach auf einer Stufe sitzen müsst.
Ja, und warten müsst, bis es an der Zeit ist.
Ja, wir leisten euch Gesellschaft.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Bis bald.
Bis bald. Bleibt tapfer.
Und auf der Stufe.
Primi!
Achso. Geil. Guck mal hier. Durch da oben drauf klicken.
Auf Stopp.